Diese Herrlichkeit des Gottes soll uns in ein 3D-Leben führen. Also ein 3D-Leben, ganz einfach, dreidimensionales Leben führen. Jetzt fragt ihr euch, was das soll. Werde ich gleich noch erklären. David besingt hier die Herrlichkeit des Herrn. Es ist tatsächlich eine Art Jubelgesang, ein Freudengesang, wie bei einer Weinernte. Die sind dankbar für die Ernte, die sind dankbar für das, was Gott gemacht hat. Diese Herrlichkeit offenbart in seiner Schöpfung und seinem Himmel, die wir gleich werden wir darüber lesen im Psalm 8. Und nicht nur die Erde, sondern auch das Geschöpf. Und stellt fest, dass Gottes Herrlichkeit auf der ganzen Erde existiert. Sie existiert überall. Auch wenn wir sie nicht wahrnehmen, sie existiert. Sie ist unanfechtbar, sie ist sicher. Das ist, was wir feststellen können, wenn wir auf das letzte Jahr auch zurückblicken als Gemeinde. Gott baut seine Gemeinde und ihm gebührt eben alle Ehre, alle Anbetung, nicht den Menschen oder irgendwas anderes, sondern Gott allein. Wir wollen uns auf die Herrlichkeit Gottes erinnern, diesen heute. Lass uns den Psalm lesen, Psalm 8. Hier sagt David Folgendes, dem Vorsänger auf der Gitarre, ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deine Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder, allesamt dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres. Alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Rückblickend geht es eben nicht nur um große Erfolge, um Bekehrungswellen, unzählige Taufen, explosionsartige Gemeindewachstum, außergewöhnliches Wirken Gottes durch Wunder und Heilung. Doch was wir erleben durften, ist viel mehr Gottes Herrlichkeit in seinem Treue zum Wort und zu seiner Gemeinde Jesu Christi haben wir erlebt. Wir haben erlebt, wie Gott treu ist seinem Wort und wie er seine Gemeinde baut. Er baut jeden Einzelnen von uns auf seine Art und Weise, indem er uns durch die Tiefen und Höhen unseres Lebens und Freuden und Leiden und die unaussprechlichen Liebe führt, die wir in Christus haben. Jeden Einzelnen von uns. Er baut uns aber auch zusammen als Gemeinde auf zu einem Zeugnis seiner Herrlichkeit, indem wir einander lieben und ermahnen und wie wir lernen voneinander, von den Nächsten über, wie man sich selbst aufgibt, wie man den anderen höher achtet als sich selbst. Wir lernen, Opfer zu bringen, die uns zu Freude werden und gefallen. Wir haben Gefallen daran, wenn wir jemandem etwas geben dürfen, anstatt etwas zu bekommen. Was wir als Gemeinde am Lernen sind, ist die Herrlichkeit des Herrn in seiner Schöpfung zu erkennen, auch gerade des Menschen und der Gemeinde. Die Gemeinde ist was unglaublich Besonderes. Eigentlich sollte ich jetzt über die Gemeinde sprechen, das will ich nicht. Ich werde gleich auf den Psalm zurückkommen. Aber die Gemeinde ist auch ein geschaffenes Werk Gottes. Es ist nichts, was wir uns als Menschen ausgedacht haben, die Gemeinde. In keiner Weise. Apostelgeschichte 2 macht ganz deutlich, Gott hat sie geschaffen. Und Gott hat sie so geschaffen, wie sie ist. Wenn wir uns an die Pläne der Gemeinde halten, wie er sie geschaffen hat, wie er sie haben möchte, dann werden wir in jeder Hinsicht die Herrlichkeit Gottes erleben. Heute Morgen möchte ich eben im Psalm 8 ergründen und uns daran erinnern, dass wir Gottes Geschöpfe sind und ihn in Demut zu dienen und anzubeten, allein ihm, den die Ehre gebührt. Was sollte die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn in deinem Leben also bewirken? Was soll die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn in deinem Leben bewirken? 3 wichtige Dinge solltest du durch Gottes Herrlichkeit in deinem Leben sehen und erkennen. Erstens, es soll dich demütigen. Gott hat etwas geschaffen. Er ist Schöpfer. Wir sind die Geschöpfe. Wir erleben es nur, wir sehen es nur, wir haben Teil daran. Zweitens, es soll dich überaus dankbar machen. Es soll uns überaus dankbar machen, dass wir das überhaupt erkennen können, dass wir teilhaben können. Drittens, es soll dich und mich zum Dienen am Herrn ermutigen. Es soll ein 3D-Leben sein. Demütigung, Dankbarkeit und Dienstbereitschaft. Ganz einfach. Werner Gitt hat Folgendes gesagt, und ich will das nur als Illustration machen, wie unglaublich der Herr ist in seiner Schöpfung. Sachen, die wir vielleicht nicht wahrnehmen. Einige von uns haben vielleicht schon Dinge wahrgenommen und gesehen, aber nie verstanden. Gott hat faszinierende Tierchen geschaffen, die einen solchen sich lohnt zu beobachten. Das Glühwürmchen. Das Glühwürmchen. In der Dunkelheit können wir sie fliegen sehen, tagsüber können wir sie nicht sehen, nicht registrieren. Sie sind einfach faszinierend. Auf der Bauchseite des Würmchens sind die grünen, gelblichen Leuchtpunkte, deshalb können wir sie sehen, wenn sie über uns fliegen, obwohl sie nur ganze 10 mm groß sind. Doch es gibt noch andere ähnliche Dinge in Südamerika, die viel stärker und viel kräftiger sind und eine unglaubliche Ausstrahlung haben. Du kannst einen ganzen Raum, wenn du ein Ding davon hast, einen ganzen Raum bestrahlen und du würdest sehen können. Warum erzähle ich das? Dass die Glühlampe, wenn wir die benutzen und die Energie umsetzen würden, würde nur 4% der zugeführten Energie in Licht umgewandelt werden. Bei einer 100 Watt Glühbirne liegt das bei 2,1%, bei Halogenlampen bei 2,3 bis 3,5%, bei 4 Watt Kompakt LSD bei 6,6%. Und du kannst so weitergehen. Nichts geht über höchstens 20%, vielleicht mal 30%. Aber bei dem Glühwürmchen geht 100% ins Licht. Gott hat es perfekt geschafft. Da ist nichts, keine Energie geht verschwunden. 100% des Lichts nehmen wir wahr. Das beim Glühwürmchen hat Gott, der Schöpfer, die bestmögliche Umsetzung der Energie in Licht bewirkt. Das heißt, 100% der zugeführten Energie wird in Licht umgewandelt. Es geht einfach nicht besser. Keiner kann das machen. Und davon gibt es nur tausende von Species, also 2000 verschiedene Arten von diesen Glühwürmchen. Wenn ihr fragt, wie wollen wir Energie gewinnen, vielleicht sollten wir das mal machen und mal gucken, was so ein Glühwürmchen macht. Und wir würden wahrscheinlich steinreich werden. Aber ihr könnt ja mal einen Raum mit Glühwürmchen füllen und abends da sitzen und sehen, wie das flackert und flimmert. Was hat das mit der Herrlichkeit Gottes zu tun? Wir sehen, wir nehmen die Sachen wahr und erkennen, manchmal erkennen wir nicht, was Gott gemacht hat. Wir stehen vor Dingen, die Gott uns gegeben hat und überlegen, was hat es mit uns zu tun, anstatt auf Gott zu schauen. Im ersten Vers, in den ersten zwei Versen sagt er, die Herrlichkeit des Herrn, der Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. David besingt die Herrlichkeit des Herrn. Er wundert sich über die Herrlichkeit. Er erkennt die Erde, er sieht die Erde. Er sieht alles, was Gott gemacht hat, ist unglaublich und zeigt seinen großen Namen. In Jesaja 6, Vers 1 bis 3 wird Folgendes gesagt über Josia. Im Todesjahr des Königs Josia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen Thron, erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihn. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er das Angesicht, mit 2 bedeckte er die Füße, mit 2 bedeckte er voll, zwei flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Hier wird es gesagt. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Guckt euch um. Es ist herrlich, was Gott gemacht hat. Jeder Einzelne von euch ist perfekt gemacht. Jeder Einzelne von uns, ich mache mir manchmal Fingernägel, wie wachsen die? Warum wachsen die? Warum haben wir die? Warum brauchen wir die? Augen, all diese ganzen Gebilde, wenn ihr euch darüber Gedanken machen würdet, in die Tiefe gucken würdet, auf die Dinge, die Gott geschaffen hat. Wir haben so viele kleine Kinder, neue Geburten erlebt. Ich war bei 4 Geburten selber dabei. Ich weiß, was da vor sich geht. und bin erstaunt, wenn so ein kleines rauskommt und wenn du siehst, das kleine Kind, funktionstüchtig. Du musst es natürlich, musst die Windel wechseln, schreien und essen, all diese ganzen Sachen, es ist abhängig. Aber der Punkt ist, alles ist da. Und wenn wir wissen, dass das alles schon enthalten ist beim Empfängnis, dann ist das erstaunlich. Erinnern wir uns an Psalm 2, Vers 8, wo der Herrscher dem Sohn, die Herrschaft dem Sohn übergeben wurde, die Enden der Erden zu seinem Eigentum gemacht worden. Schlagt mal auf, Psalm 2, Vers 8, wo da steht, wo gesagt wird, ihm werden die, dem Herrn werden die alles übergeben werden. Fordert mir von mir und ich will dir die Nation zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Hier wird das Königreich, die Herrschaft, den Herr Gott, Jesus Christus übergeben. Der Blick geht eben zum Himmel hoch, zum Himmel hinauf, nicht zu den Menschen. Der Blick wird hier nicht auf die Menschen gerichtet. Außerhalb, es ist eben alles, wenn wir gucken, auf den Herrn gucken und wenn wir unseren Blick auf die Schöpfung betrachten, ist es außerhalb des Einflusses, den wir haben als Menschen auf dieser Erde. Wir können einiges sehen, wir können einiges beobachten, aber wir haben nichts dazu beigetragen und wir werden auch nichts dazu beitragen. Mit dem Blick zum Himmel muss der Mensch zugestehen, dass er seine Grenzen übersteigt, dass die Himmel seine Grenzen übersteigt. Und im Psalm 19 wird das auch nochmal deutlich, wo das gesagt wird, vom Aufgang der Sonne, alle kennt ihr das Licht, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Und auch hier in diesem Psalm 19, im Psalm 19 wird ganz deutlich gesagt, dass Gott die Sonne gegeben hat, um ihr einen Spielraum zu geben. Von Anfang, vom Morgen bis zum Abend, und das wird immer so sein. Haben wir einen Einfluss darauf? Wir haben keinen Einfluss darauf. Es gibt aber einen Grund, warum wir die Herrlichkeit der Schöpfung nicht sehen und nicht wahrnehmen sollen, wie wir es eigentlich machen sollten. Warum tun wir das nicht? Erstens, weil unsere Sinne durch die Sünden verblendet sind und weil die Schöpfung selbst der Vergänglichkeit unterworfen wurde. Erstens, wir sind sündig, wir sehen das nicht, wie wir es sehen sollten und gleichzeitig die Schöpfung geht kaputt. In Römer 1, Vers 2 wird das deutlich. Die Ehre, die Gott gebührt, bekommt er nur im Himmel von den Engeln, nicht von uns. Und einer rief dem anderen zu und sprach in Jesaja 6, Vers 3, heilig, heilig ist der Herrscher, die ganze Erde erfüllt die Herrlichkeit. Während hier auf Erden die Mächte gegen den Himmel streiten, und das wird auch in Psalm 2 deutlich gemacht, wir streiten, wer die Macht hat. Und ihr hört das jeden Tag, ihr könnt auch nur Radion machen. Und überhaupt die Herrlichkeit des Herrn in seiner Schöpfung und auch die Gewalten, die er hat. Hört euch doch mal an, was jetzt über den Hurrikan gesagt wird in Florida. Ich verfolge das die ganze Zeit, weil ich sollte mich morgen, übermorgen mit Leuten treffen aus Florida, aus Tampa, Florida, die natürlich alle abgesagt haben, weil sie nicht da wegkommen, weil der Hurrikan so stark ist, die wissen noch nicht, was passiert, wenn das Ei, das Zentrum des Hurrikans tatsächlich auf Land kommen wird in einer Art und Weise. Noch hat es nie kein Land das Zentrum. Des Hurrikans hat noch kein Land getroffen bisher, nur die Außenseiten. Die sagten, dass die Tiefe, dass der Druck des Hurrikans bis zu 70 Meter ins Wasser geht. Das bedeutet, 70 Meter im Wasser und dreht sich alles. Müsst ihr euch mal vorstellen, was da ist. Und die Wellen sollen auf einmal, ich glaube, 7 Meter über den Höchststand gehen. Also das Wasser. Gott ist allmächtig und die Zeitschriften, heute kannst du das lesen, morgen wirst du es nicht mehr lesen. Heute siehst du, gegen sowas können wir als Menschen nichts machen. Morgen haben sie es vergessen, wenn das vorbei ist. Und das wird im Psalm 2 ganz deutlich, der Mensch, der vergisst ganz schnell, von wem er gemacht ist. Und wir vergessen das ganz schnell. Aber wenn wir zurückblicken auf das letzte Jahr als Eckstein-Gemeinde, wir staunen als Mitarbeiter und als Leiter. Wir staunen, was Gott gemacht hat. Wir haben gebetet, wir haben gepredigt, wir haben was immer getan, was wir tun sollten und mussten. Aber die Frucht in jedem einzelnen von euren Leben, die kommt nicht von uns, die kommt von Gottes Wort, von sein Einwirken, sein der Heilige Geist, der in euch wirkt. Und dann sagt er in Vers 3, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feinden und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Es mag sein, dass die Mächtigen und Großen und wir selbst Gott kein Lob geben wollen, doch die kleinen Kinder und Säuglinge, sie werden es tun. Sie werden es tun. In Matthäus 21, Vers 16 sagt er, und 15 und 16 wird Folgendes geschrieben, als aber die obersten Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosanna, dem Sohn Davids, da wurden sie entzürnt oder entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihm, ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Wir mögen es nicht wollen, wir wollen ihm nicht die Ehre und den Lob geben, obwohl wir es verdient hat. Aber es wird es definitiv kriegen von den Unmündigen und Säuglingen. Jeder Ungläubige ist verblendet und erkennt die Herrlichkeit des Herrn nicht. Kein Ungläubiger kann die Herrlichkeit des Herrn in der Tiefe verstehen, die aber Gott gebührt und für die Ehre, die er haben sollte. Aber wir müssen uns eben da mal die Frage stellen, einfache und persönliche Frage stellen. Siehst du Gottes Herrlichkeit noch und dankst du ihm dafür? Erkennst du Gottes Herrlichkeit und dankst ihm dafür? Und zwar, ich denke jetzt nicht nur an die Schöpfung, ich denke an alles, an dein Leben. Denken wir noch für die Herrlichkeit des Herrn? Es ist erstaunlich, dass wir Menschen den Schöpfer nicht erkennen wollen, manchmal. Wir wollen ihn nicht erkennen. Wir wollen alles andere. Ich habe einen Bruder. Ich habe ihm Bibeln gegeben, ich habe ihm Zeugnisse gegeben. Und ich habe das euch schon gesagt, vor einigen Monaten ist seine Frau verstorben, nachdem er 33 Jahre mit ihr zusammengelebt hat. Er hat alles gemacht, aber nicht Gott angeschaut und ihn abgelehnt. Er will ihn nicht anerkennen. Er will ihn nicht anerkennen. Er will nicht Gott die Ehre geben und ihm nicht den Lob geben. Wir wollen alles außer Gott anbeten. In Römer 1, Vers 22 und 23 wird das sehr deutlich. Da sie sich für weise hielten, und das tun die meisten, wir halten uns für weise, sind sie denn zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln, den vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Und sie sagt, ja, bei uns passiert sowas nicht. Nee, wir sind ja nicht Ägypter oder wir sind ja nicht irgendwelche Asiatischen oder sonst welche. Wir haben ja nicht nur Buddha stehen oder so. Leute, wie viele von uns beten irgendwas anderes an? Und das muss nicht vielleicht in ein Stein oder etwas sein. Ich war letztes Jahr in Asien und habe das gesehen, wie die Leute Buddha anbeten. Ich dachte, wie blind sind die? Wie kann das sein? Wie kann man so eine Statue anbeten? Aber das ist genau das, was der Mensch macht. Der betet an. Die Leute, die nach Mekka gehen durch diesen heiligen Stein da jedes Jahr rum und einmal im Leben eigentlich hingegangen sein. Wir sind verblendet. Mein eigener Bruder, der hat Informatik studiert, der hat Psychologie studiert, und dann hat er auch noch irgendwas anderes, drei Studienfächer belegt und am Ende, was macht er? Er hat tatsächlich so einen Bruder da stehen und den betet er an. Diesen Leuten sind die Sinne verblendet worden und sie sind in ihre eigenen Begierden verfallen, heißt das. In 2. Korinther 4, Vers 4 sagt Paulus Folgendes, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welches Gottes Ebenbild ist. Sie sehen das nicht, sie können es nicht sehen. Sie begreifen es nicht. Die Umkehr dieses Zustands ist, dass wir uns demütigen, Buße tun und umkehren. Jeder von uns muss erkennen, dass er aufgrund seiner eigenen Sünde verloren ist und Jesus Christus braucht. Ohne Buße und Vergebung gibt es kein Leben. Gottes Herrlichkeit und unsere Verdorbenheit muss uns zur Demut führen. Gottes Herrlichkeit, unsere menschliche Verdorbenheit muss uns zur Demut führen. David hat es begriffen. Er demütigte sich in seinen Psalmen. Wird immer wieder geschrieben, dass er sich unter Gott unterwirft und dass er sich gedemütigt hat. Nichts anderes. Paulus hat genau das Gleiche zu den Korinthern gesagt, auch in Korinther 12. 2. Korinther 12 hat er Folgendes gesagt. Nur ein kurzer Abschnitt, wo Paulus gesagt hat, wie er sich Gott unterwirft. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade Genüge sein, denn meine Kraft wird in den Schwachen vollkommen. Und dann sagt Paulus Folgendes, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheit, an Misshandlung, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Er hat verstanden, dass nicht in der Stärke, in der Kraft, in der Macht der Erfolg liegt, sondern in der Unterwerfung und Demütigung unter den Herrn. Nachdem David erkannt hat, dass Gottes Lob selbst in den Schwächsten der Gesellschaft offenbart wird, den Säuglingen und den Kleinen, überhäuft ihn die Dankbarkeit, die er zum Ausdruck bringt und vergleicht zwischen den Himmeln und den Menschen. Er sagt Folgendes, wenn ich deinen Himmel betrachte, sagt er, Vers 4 und 5, betrachte das Werk deiner Finger, den Mond, die Sterne und die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Er macht eine richtige Beobachtung. Wenn ich all das sehe, warum kümmerst du dich noch um mich? Wozu bin ich, was für einen Wert habe ich dann noch? Vers 4 und 5. Der Vergleich zwischen dem Menschen und dem Unerreichbaren, Unveränderbaren, Unbeeinflussbaren, Unergründbaren, Uneinschätzbaren, Unendlichen des Universums. Was ist der Mensch im Verhältnis zu dem, was ich erkennen kann, in den Himmel, dem Mond und die Sterne. Was ist der Mensch im Vergleich? Wie gering ist der Mensch? Wie gering bin ich selbst im Anbetracht des unendlichen Raums des Himmels? Wie groß bin ich? Wer gibt mir Lebensraum? Wer gibt mir Luft zum Atmen? Wer gibt mir Nahrung zum Leben? Wer gibt mir das Licht zum Sehen? Wer hat mir das Gehör gegeben, dass ich die wunderbaren Geräusche und Töne wahrnehmen darf? Wenn das Neugeborene das erste Mal schreit, die ersten Worte des Kindes, das gerade sprechen lernt, das Rauschen des Meeres, das Rauschen der Wasserfall, die Vögel beim Sonnenaufgang, die die Dämmerung ankündigen, das Bellen des Hundes, wenn das Gras, der Gast zur Tür kommt, die Freude, die mir im Herzen gelegt wird in der Gemeinschaft der Heiligen, die Zufriedenheit in Gott trotz materiellen Mangels. All das, woher kommt das? Im Psalm 19, Vers 4 sagt er das, sagt David das, erklärt er das in einer Art und Weise, wo das erstaunlich ist, aber das muss uns immer wieder darauf hinweisen, wo die Herrlichkeit herkommt oder beziehungsweise wo wir unseren Blick drauf setzen sollen. Er sagt im Psalm 19, Vers 4, es ist keine Rede und es ist kein Wort, deren Stimme unhörbar wäre. Ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selbst. Wie kann das sein? Es ist keine Rede und es ist kein Wort, deren Stimme unhörbar wäre. Wie kann das sein? Weil du es alles sehen kannst, du kannst es vernehmen, man kann es nicht leugnen. Es ist eindeutig Gottes Handeln, Gottes Schöpfung, die das alles Machen möglich macht. Kein Mensch, keiner von uns ist in der Lage, als Mensch nur eines dieser wunderbaren Dinge zu tun. Alles in unserem Leben deutet auf den Herrn hin, auf ihn allein. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und den Sohn und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Wenn ich diese Frage lese, dann denke ich immer, okay, ich werde dir sagen, warum du auf mich achtest. Warum achtest du auf den Menschen? Irgendwas muss doch an mir gut sein, oder? irgendwas, da muss doch irgendwas sein, warum Gott mich haben möchte. Oder? Ist das nicht? Ist das nicht unser Gedanke, der gleich kommt, wenn wir das lesen? Wir versuchen irgendwie einen Wert in uns zu sehen. Der Mensch muss doch etwas Besonderes sein, wenn Gott ihm so viel Bedeutung und Aufmerksamkeit gibt. Ist es nicht das, dass wir aufgrund unserer Verblendung verkennen, dass es nicht um uns Menschen geht, sondern um den, der uns geschaffen hat, nämlich Gott allein. Es geht nicht um uns. Es geht darum, ob wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Wer ist der Herr, unser Gott, der in der solcher Höhe thront, der so tief heruntersieht auf den Himmel und auf die Erde, der den Geringen aufrichtet, aus dem Staub und den Armen erhöht aus dem Kot, um ihn neben Fürsten zu setzen, neben Fürsten seines Volkes, der die unfruchtbare Frau des Hauses wohnen lässt, als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Halleluja, sagt Psalm 113, Vers 5 bis 9. Ganz klar, für ihn ist das klar. Es ist nicht wegen uns, sondern es ist Gott, der das gemacht hat. Und so viele andere Stellen, die darauf hinweisen, dass es der Wert ist, nicht in uns zu sehen, sondern der ist in Gott zu sehen, der uns zu einem Wert gemacht hat, weil er uns erlöst hat. Alles, was wir in der Schrift finden, richtet sich nicht auf die Ehre des Menschen, sondern auf die Ehre Gottes. Wenn wir den Menschen ehren dann nur in Form von gebührendem Respekt, aber niemals in Form von Anbetung, die nur allein Gott verdient. Was ist also die Stellung? In Vers 6 und 7 sagt er Folgendes: Du hast ihn ein weniger niedriger gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke gemacht, deine Hände gemacht, alles hast du unter seine Füße gestellt. Unsere Stellung als Menschen richtig zu verstehen, vor allem im Kontext dieses Psalms, ist es wichtig, dass wir verstehen, dass dieser Psalm direkt ein messianischer Psalm ist oder indirekt ein messianischer Psalm ist. Und zwar indem wir die Vorrangstellung des Menschen in der Schöpfung durch Jesus Christus am Kreuz erst erfüllt wurde. Vor dem Sündenfall hatten wir die Vorrangstellung und die Herrlichkeit. Vor dem Sündenfall hatten wir als Menschen die Vorrangstellung, die wir haben sollten. Mit dem Sündenfall haben wir diese Stellung zerstört und konnten gar nicht mehr richtig über Gottes Schöpfung nachdenken und auch nicht handeln. Wie wir es jetzt auch sehen, zum Beispiel in der Wissenschaft, die jetzt sagt, und das sind wir Menschen, sagen, Evolution ist wahr. Widerspricht aber der Schöpfung, widerspricht alles, was Gott gesagt hat. Der Fall der Voranstellung wurde, also dass wir uns selber so in den Mittelpunkt geschrieben haben, das kommt nur deshalb, weil wir unter der Sünde, unter der Macht der Sünde waren. Nur mit der Erlösung können wir wieder richtig verstehen, worum es geht. Man sagt auch in 1. Korinther 15, sie werden nochmal betont, denn alles hat er unter seine Füße unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, dem alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihn alles unterworfen hat. Damit hat Gott alles in allem sei. Hier wird das unglaublich deutlich, dass Gott die Vorrangstellung hat. Jesus war also zur Zeit der Kreuzigung ein wenig niedriger als die Engel, aber vorher und danach war und ist er es nicht. Er war immer, hatte die Vorrangstellung. Und das müssen wir darunter verstehen, dass die Herrschaft, wir sind ein wenig niedriger als die Engel, bedeutet nicht, dass wir eine Vorrangstellung haben, außer in Jesus Christus. Unsere Vorrangstellung in der Schöpfung ist erstens, damit wir Gott die Ehre geben und dann, damit wir Denn wir haben festgestellt, dass wir die Stellung nicht bekommen haben, weil wir so gut sind, sondern weil Gott so gnädig ist. Und das ist wichtig zu verstehen. Unsere Vorrangstellung ist nicht deshalb, dass wir so gut sind, sondern weil Gott so gnädig ist in unserem Leben. Gott, der Schöpfer, der alles gemacht hat, und hier wird das Ganze nochmal deutlich, er sagte im Psalm 8, wenn ihr euch das nochmal die letzten Verse anguckt des Psalms 8. Dass er alles den Menschen unterworfen hat. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt, auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres. Was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name der ganzen Erde. Es geht hier nicht darum, wie viel Kraft und Macht wir haben. Es ist einfach nur deutlich, Gott hat uns alles gegeben. Er hat uns alles unterworfen. Selbst Schafe, alle Schafe, Rinder allesamt, alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels, Fische. Alles ist, was auf dem Pfaden des Meeres zieht, hat er den Menschen unterworfen, damit wir es wirklich, damit wir dienen und das benutzen für seine Herrlichkeit. Es geht aber an erster Stelle, was es im letzten Vers nochmal deutlich macht: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Es soll uns dazu führen, dass wir ihn ehren, dass wir ihn dienen, dass wir uns unterwerfen. Diese Wiederholung erinnert uns, es ist nicht, dass wir etwas Besonderes sind als Menschen, sondern dass die Herrlichkeit Gottes so groß ist. Und das ist einer der wichtigsten Gedanken, die wir für unsere Zeit und auch als Gemeinde brauchen. Wir müssen uns nicht im Spiegel sehen und sagen, toll, wie wir sind oder was wir gemacht haben, sondern wir sollen unsere Reaktion auf das, was Gott getan hat, muss ihn die Anbetung Gottes sein. Und das sehen wir selbst, an dem immer wieder Paulus auch nicht auf sich aufmerksam macht, sondern auf Jesus Christus aufmerksam macht. Ein passendes Vers aus Johannes 17, Vers 3 bis 5 macht ganz deutlich, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauflegen sollen. Hier sagt Johannes aus dem Johannes-Evangelium 17 folgendes: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Darum geht das. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrlichst du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Es geht um Jesus Christus, um die Verherrlichung Jesus Christus. Es geht darum, dass wir in unserem Leben uns auf Jesus fixieren und ihm die Ehre geben. Was sollen wir also daraus lernen? Was sollen wir aus der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn in deinem Leben erkennen? Was sollst du daraus erkennen? Was soll das bewirken in deinem Leben? Du sollst, als erstes sollen wir uns demütigen. Wir sollen erkennen, dass wir verloren sind und dass wir in der Gnade Jesu Christi leben. Dass wir aus der Gnade Jesu Christi leben. Zweitens, wir sollen dankbar sein, was wir in Jesus Christus haben, dass er stellvertretend für uns gestorben ist am Kreuz und dass wir, was wir sind, in ihm sind. Und wozu soll uns das bewegen? Es soll uns dazu bewegen, dass wir mit Dankbarkeit dienen. Es soll uns zum Dienst an dem Herrn ermutigen, indem du und ich unsere Verantwortung auch dem Evangelium Christi sehen und es nicht nur weitergeben, sondern auch danach leben. Und das ist mit einem 3D-Leben möglich. Demütige dich, sei dankbar für das, was du hast und sei dienstbereit. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken. Danke, dass selbst wir in diesem Psalm 8 daran erinnert werden, Herr, dass deine Herrlichkeit so unglaublich groß ist, die sich offenbart, nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in dem Menschen natürlich, den du geschaffen hast und all den Aufgaben, die du ihnen übergeben hast in deiner Schöpfung, aber auch darin, dass wir das Zeugnis sein sollen und unseren Blick auf dich werfen sollen, da du der wahre Gott bist. Amen.